So, Damen und Herren, darf ich Sie herzlich begrüßen. Wir haben die Nummer 1. So, wir haben vielleicht heute, wir haben auf jeden Fall heute mehr Sitzplätze zur Verfügung. Der Fenstertag macht es möglich. Also Fenstertag ermöglicht vielleicht genau deswegen auch ein bisschen eine diskussionsreichere Veranstaltung. Also können wir heute vielleicht ein bisschen ausführlicher zu den Implikationen dessen diskutieren, was ich Ihnen zeigen werde. Zum Teil haben wir es das letzte Mal angesprochen, gleich am Anfang. Ich erinnere Sie an das, was ich das letzte Mal zu schildern versucht habe. Eine kleine Simulation eines adaptiven Systems, eines anpassungsfähigen Systems oder eines Systems, das sich zumindest anzupassen versucht, und zwar an wechselnde Jahreszeiten. Eine ganz simple Sache. Kein Problem, Sie erklären dann den nicht anwesenden Hörern des Online-Konsums. Naja, wie auch immer, was es für Sounds im Hintergrund gibt. Ein anpassungsfähiges System, das Regelmäßigkeiten nützt, um damit zurande zu kommen und diese Regelmäßigkeiten gleichsam in seinem eigenen Verhalten abbildet. Also ich habe gesagt, ein ganz simpler Organismus, der einen bestimmten Stoffwechsel zu bewältigen muss, einen Metabolismus, und dieser Stoffwechsel ist per Zufallsgenerator zu bestimmten Jahreszeiten auf einen bestimmten Wert gesetzt. Das heißt, alle diese Pünktchen hier, die Sie hier sehen, haben einen bestimmten Stoffwechsel in einer von vier Jahreszeiten, nämlich Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und diese Intensitäten des Stoffwechsels sind zunächst einmal völlig zufällig verteilt. Das heißt, es gibt unter diesem Pünktchen, wir könnten uns das im Detail anschauen, man kann diese Pünktchen anklicken und schauen, was für Stoffwechselintensität jeweils besteht. Manche dieser Pünktchen werden vielleicht im Frühling besonders intensiven Stoffwechsel haben und im Herbst an sehr geringen. Andere werden im Winter einen hohen haben und im Sommer einen geringen und so weiter. Die Jahreszeiten, die hier als simple Abfolge von Ressourcenüppigkeiten modelliert sind, also eine Abfolge von unterschiedlich reichhaltig zur Verfügung gestellten Ressourcen im Hinblick auf eine, naja, über den Daumen gepeilte Interpretation von Frühling, Sommer, Herbst und Winter, werden diesen Metabolismen nicht in jedem Fall entsprechen. Das heißt, im Herbst ist es hier so programmiert, dass recht üppig Ressourcen zur Verfügung stehen. Sie sehen es, wir können uns hier einstellen. Nicht? Also ich habe jetzt den Herbst auf 200 gestellt, den Sommer auf 60, den Frühling auf 30 und den Winter auf 0. Das heißt, im Winter gibt es überhaupt keine Ressourcen. Diejenigen Pünktchen, also diejenigen Organismen, die im Winter unbedingt einen besonders intensiven Stoffwechsel an den Tag legen werden, werden also im Winter sofort aussterben, weil sie da nichts finden. Diejenigen allerdings, die im Winter einen eher niedrigen Stoffwechsel haben oder vielleicht sogar einen auf Null gesetzten Stoffwechsel, Winterschläfer zum Beispiel, werden optimale Überlebenschancen haben. Die ganzen Pünktchen sterben entweder, wenn sie nicht gut angepasst sind, oder sie können sich, wenn sie zumindest ein Jahr überleben, vermehren. Beim Vermehren, also wenn sie Junge kriegen, vererben sie ihren spezifischen Metabolismus, das heißt ihre bestimmte Adaptiertheit auf die Jahreszeiten mit einer gewissen Mutationsrate, die hier auf 1% eingestellt ist. Sie sehen es hier. Ne? Wenn ich das mal laufen lasse, dann sehen Sie diesen Auswahl, diesen evolutionären Prozess in acto. Sie sehen das Flashen, also diese Farben, das sind die hier sehr schnell wechselnden Jahreszeiten. Es schaut nur grün-schwarz aus, aber wenn ich es langsamer drehe, dann sehen Sie, dass da vier Jahreszeiten laufen. Naja, das war sehr langsam. Winter,
Frühling, Sommer und Herbst. Und jetzt wieder Winter. Okay. Stoppen wir das Ganze mal. Sie sehen hier, das ist der wichtige Graph, den Anpassungsprozess. Das heißt, mittlerweile sind die Stoffwechsel, man sieht sie gerade nicht, weil sie alle auf Winter gestellt sind. Jetzt sieht man sie wieder. Die Stoffwechsel dieser ganzen Pünktchen sind in dieser Art und Weise differenziert. Das heißt, es gibt kein Pünktchen mehr, das unbedingt, was nicht im Winter besonders viel konsumieren will. Sie haben alle im Winter auf einen sehr niedrigen Wert geschalten und entsprechend der Jahreszeiten dann auf entsprechend höhere Werte. Also die haben sich jetzt einfach durch diesen simplen Auswahlprozess optimal auf diese jahreszeitliche Abfolge eingestellt. Das heißt, sie haben eine Regelmäßigkeit, die sie in der Natur aufgefunden haben, genützt, um, naja, gewissermaßen am Leben zu bleiben, um zu überleben und dabei eben auch eine Abbildung dieser Regelmäßigkeit vorzunehmen, die sich in ihrem eigenen Verhalten widerspiegelt. Also sie haben diese Regelmäßigkeit gleichsam verinnerlicht und sind diesbezüglich ebenfalls regelmäßige Organismen geworden. Also sie haben gleichsam die Regelmäßigkeit, die sie in der Welt aufgespürt haben, als solche zu einer internen Regelmäßigkeit gemacht, die unter Umständen, das kann man sich jetzt leicht vorstellen, von anderen Organismen ebenfalls genützt werden können, um ihrerseits darauf wieder eine Ordnung zu bauen. Also die könnten unter Umständen jetzt diese spezifische Art von Regelmäßigkeit, man könnte sich jetzt vorstellen, dass die, was nicht noch dazu räumlich verteilt sind in einer bestimmten Art und Weise, zusätzlich genutzt werden, um darauf dann wieder zu reagieren und unter Umständen eben auch diese Regelmäßigkeiten wieder in sich oder in ihrem Verhalten abzubilden. Das heißt, ein Auswahlprozess oder ein Evolutionsprozess schließt an den anderen an. Keine, und das ist das Wichtige, ich meine, das ist natürlich eine sehr fiktive Geschichte, die am Computer programmiert wurde, aber Sie können sich vorstellen, in der Natur draußen, also in dem Moment, wo Sie einen Organismus haben, der sich in irgendeiner Art und Weise an die jahreszeitliche Abfolge angepasst hat, stellt der seinerseits wieder eine Umgebung zur Verfügung, einfach dadurch, dass er jetzt vorhanden ist, an die sich andere Organismen ja, Freudschrauber anpassen müssen. Das heißt, Sie finden einen fortgesetzten evolutiven Prozess vor, in dem ein Organismus oder ein angepasster Organismus dem jeweils nächsten so etwas wie eine Regelmäßigkeit, eine Ordnung zur Verfügung stellt, mit deren Hilfe dieser jeweils nächste Organismus überleben kann. Oder in Nutzung deren er überleben kann. Also wenn er eine Möglichkeit, bitte, da ist kein Muster hinter. Die könnten natürlich auch keine. Das ist eine sehr simple Sache und ist natürlich so eingestellt, dass sie immer eine Anpassung finden, eine Anpassungsmöglichkeit finden. Aber die könnten natürlich auch einfach, weiß nicht, auch aufgrund zufälliger Anfangswerte nicht in der Lage sein, diese optimale Anpassung auszubilden. Also wenn per Zufall, und das, wenn man das oft genug durchspielt, ist vielleicht irgendwann mal ein Fall dabei, wenn durch Zufall in der Anfangskonstellation einfach nur Organismen vorhanden sind, die unbedingt im Winter konsumieren wollen und im Herbst eben überhaupt nicht, dann ist die Chance, dass sie über diese einprozentige Mutation dann doch irgendwann mal was zustande bringen, was Bestand hat, relativ gering. Und wenn diese Chance zu gering ist, als dass sie sich ein paar Generationen oder paar Jahre hindurch fortsetzen kann, dann sterben die aus und es kommt eben keine Evolution zustande. Also Evolution ist sozusagen zufallsgesteuert. Wenn freilich, und das ist das Um und Auf dieser Geschichte, wenn freilich hier genug Pünktchen vorhanden sind, genug Organismen vorhanden sind, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, auch wenn sie anfänglich vielleicht extrem schlecht angepasst sind. Dieser Abbildungsprozess ist das Um und Auf dieser Geschichte. Es geht darum, so etwas wie Regelmäßigkeit zu nutzen, um eine Anschlussmöglichkeit zu finden, um eine Möglichkeit zu finden, darauf zu reagieren und damit weiterzumachen. Dieses Finden von Anschlussmöglichkeiten, dieses Abbilden kann eben auch als Ordnung generieren oder als Ordnung beobachten gedacht werden.
Wenn Sie jetzt mal dieses Beispiel von der vorigen Stunde sich vor Augen halten, wir haben da so eine Zahlenfolge im Anschluss an einen Vorschlag von Heinz von Förster. Wollen Sie da jetzt drüber klettern? Ich fürchte um meine Computer, also das Institut ist aber hier ist sicher besser. Ja. Okay. Wo war ich? Von Förster, genau. Diese Zahlenfolge. Jetzt, Sie erinnern sich an diese Zahlenfolge, die für die Mathematiker keine Ordnung abgegeben haben, also keine erkennbare Ordnung zunächst zumindest, aber für von Förster sehr wohl eine, und für uns dann, die wir darauf hingewiesen wurden, sehr wohl eine sehr geordnete Reihe abgegeben haben, einfach indem sie nicht im Rahmen der Zahlen, der mathematischen Zahlen, interpretiert wurde, sondern eben im Rahmen der englischen Worte, die für Zahlworte stehen. Ja. Und wir haben diesbezüglich darauf die Betonung, oder von Förster und wir mit ihm, die Betonung darauf gelegt, dass Ordnungen Beobachter generiert sind. Ordnungen sind nichts, was in der Welt vorgefunden wird, sondern werden von einem Beobachter in die Welt hinein projiziert. Das ist jetzt anhand dieses Beispiels hier nicht unmittelbar sichtbar, aber es ist doch vorstellbar, dass Sie, wie ich vorher gesagt habe, dass wir hier eine Population von Organismen haben, die eben so schlecht dieser Differenzierung entsprechen, dass sie das einfach nicht wahrnehmen können und damit in dem Fall auch aussterben. Das heißt, die würden diese jahreszeitliche Abfolge einfach nicht als Regelmäßigkeit beobachten. Für die ist es keine. Die sterben dann, wenn sie nicht irgendeine andere Möglichkeit finden, mit irgendeiner anderen Regelmäßigkeit zurechtzukommen, die ihnen Anschlüsse ermöglicht. Aber es könnte unter Umständen, also es ist leicht vorstellbar, dass eben solche Anschlüsse nicht gefunden werden und damit die Population ausstirbt. Das heißt, sie beobachtet diese Art von Regelmäßigkeit nicht. Sie sieht sie einfach nicht. Das ist ein bisschen, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Diese Ordnung, die hier vorhanden ist, wurde von mir da hinein programmiert. Und diese Mechanismen wurden diesbezüglich angelegt, also diese Pünktchen wurden diesbezüglich angelegt, um eben diese Ordnung aufzufinden. Das heißt, ich habe Gott gespielt, ich habe ihnen eine bestimmte Beobachtungsmöglichkeit nahegelegt. Das ist aber nur eine. Ne? Die könnten, ich weiß nicht, man könnte sich vorstellen, dass sie tiefer in diesen Algorithmus eindringen und ganz andere Ordnungen finden, die ich gar nicht vorgesehen habe oder was auch immer. Ne? Das ist viel vorstellbar. Von sich aus haben sie das als Ordnung wahrgenommen, weil sie daraufhin programmiert wurden. In der Natur ist es nicht unbedingt so. Aber wenn sie eine hinreichend große Anzahl von oder eine hinreichend große Populationszahl haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass bestimmte Ordnungen aufgefunden werden. Das heißt, wenn sie, was in der Natur eine schräg stehende Erdachse haben, die eben sowas wie jahreszeitliche Abfolgen bewirkt, dann könnte es unter einer ganzen Reihe von Zusatzbedingungen relativ wahrscheinlich sein, dass sie mit der Zeit eine Auswahl von Organismen bekommen, die an diese jahreszeitliche Abfolge angepasst ist. Alle anderen, die das nicht als Ordnung wahrgenommen haben, sind ausgestorben und werden deswegen von uns retrospektiv, also wir, die wir als Wissenschaftler auf das zurückblicken, einfach nicht wahrgenommen. Das mögen Millionen, Milliarden von Organismen gewesen sein, die einfach das nicht als Ordnung wahrgenommen haben. Wir sehen nur die, die eben diese Art von Ordnung genutzt haben. Nochmal, Ordnung ist etwas Beobachterabhängiges. Das verkompliziert die ganze Geschichte ein bisschen, aber ist sozusagen der epistemologische Grundaspekt dieser Herangehensweise. Und das gilt selbstverständlich auch in evolutionärer Hinsicht, also auch im Hinblick auf diese berühmte Angepasstheit an eine eben als extern vorgestellte Natur. Gerade in dieser Evolutionstheorie ist es ja oft so, dass wir da draußen eine Realität annehmen, an die wir uns eben anpassen. Aber diese Realität ist diejenige, an an die wir uns, die wir in der Evolution übergeblieben sind, erfolgreich angepasst haben, weil wir sie als Realität wahrgenommen haben, um das ein bisschen verquer auszudrücken. All die, die sich an diese Realität eben nicht optimal angepasst haben und deswegen ausgestorben sind, haben sie eben ganz einfach nicht als Realität beobachtet. Für die war das keine Realität oder nicht die, die evolutionstheoretisch relevant gewesen wäre. Ja. Also, wie gesagt, diesen Gedanken muss man sich ein bisschen, wir sehen retrospektiv, also wir sehen sozusagen in die Evolutionsgeschichte zurückblickend immer nur das, was übrig geblieben ist. Wir sehen die unzähligen Versuche, die es auch gegeben haben mag, die aber eben nicht geglückt sind, die einfach keinen Erfolg gehabt haben, keinen evolutiven Erfolg gehabt haben, die sehen wir nicht. Die sind einfach weg, die sind ausgestorben. Ne? Und deswegen erscheint es für uns so, wie wenn gerade das passiert wäre, was wir eben vorfinden, weil aufgrund irgendeiner besonderen höheren Ordnung irgendwie das als das einzig Richtige interpretiert wurde. Natürlich ist es jetzt im Hinblick auf die Anschlussfähigkeit das einzig Richtige gewesen. Aber es ist sozusagen keine Notwendigkeit dahinter, so etwas wie eine externe Realität per se anzunehmen, die auch ohne Beobachter eine solche wäre. Weiß nicht, ich sehe zwar eine ganze Reihe von gerunzelten Stirnen, aber niemand will nachfragen oder darüber diskutieren. Wenn's da, ja doch, gerne.
Also ich meine, ich verstehe zwar indirekt, was es geht, aber heißt das jetzt, dass Organismen sich an äußere Ordnungen anpassen, die sie innerlich
abbilden, könnte man sagen, ne?
Also es gibt äußere Regelmäßigkeiten, die innerlich abgebildet werden und die dann für die evolutionäre Anpassung verantwortlich
sind. Es wird einfach eine Ordnung geschaffen. Ne? Aus diesem anfänglichen Bild völlig ungeordneter, also jetzt im Hinblick auf den Metabolismus, das ist ja der einzige Aspekt, den wir hier betrachten, im Hinblick auf den Metabolismus völlig ungeordneter, völlig zufälliger Organismen, wurde daraus eine Auslese gefunden, nämlich diese hier. Das ist nichts anderes als die Abfolge der Entwicklung der verschiedenen Metabolismen im Hinblick auf die Menge, auf die Zahl der Pünktchen hier. Ne? Das ist gibt eben so und so viele, die jeweils einen solchen Level Stoffwechselintensität haben.
Wie kann man das jetzt ganz allgemein ausdrücken im Zusammenhang mit dem, der Kernaussage, die Vorlesung in Ordnung ist, etwas, was man überhaupt darstellen?
Ganz allgemein ausdrücken. Allgemeiner, als ich es bereits ausgedrückt habe. Vielleicht kann uns der Kollege helfen, der.
Ja. Das ist sozusagen, irgendjemand sitzt oder irgendetwas sitzt sich durch und irgendetwas nicht.
Ja.
Und das muss ja sozusagen im objektiven Grund haben, warum die einen sich durchsetzen können und die anderen nicht. Wie man das dann natürlich wissenschaftlich beobachtet, ist natürlich anders. Aber natürlich ganz klar, das wissenschaftliche Erkenntnissubjekt, das schaut sich die Welt an, das schaut sich dann irgendwelche Sachen an und generiert dann auch nur oder raus, weil das ist ja sozusagen die zwei Seiten, wenn wir gerade gesagt haben, das verstehen wir nicht, aber so. Ja.
Ja. Ja, natürlich, wir sind Beobachter, die diesbezüglich unterscheiden, ganz klar, wir sind mit im Spiel, das ist das Um und Auf der Geschichte. Nicht? Also wir beobachten eben im Hinblick auf die Entscheidung, evolutiver Erfolg oder eben nicht evolutiver Erfolg. Und sagen dann theoretisch reflektiert dazu, diejenigen, die keinen Erfolg haben, die sehen wir gar nicht. Aber damit sind sie natürlich dann trotzdem markiert, weil wir sagen, okay, rein theoretisch können wir daraus schließen, dass es sie irgendwann mal gegeben hat. Aber wir sehen sie eben nicht. Ne? Wir sind ganz genauso Beobachter und schaffen damit eben diese Art von wissenschaftlicher Ordnung. Ne? Was vielleicht diesbezüglich noch zu betonen wäre, was ich vielleicht schlecht ausgedrückt habe, ne? Diese Annahme einer externen Realität geht so auf so etwas wie einen Urgrund zurück. Ne? Also das ist sozusagen die Annahme eines ursprünglichen Zustandes, vor dem es noch keine Evolution gegeben hat, aber an den sich dann alles, was irgendwie evoluiert, anpasst, wenn es Bestand hat. Also zunächst einmal ist, weiß nicht, blanke Realität, wie immer die vorzustellen ist, und daran passen sich dann, je nachdem, ob es ihnen gelingt oder nicht, verschiedene Zusammenhänge an. Und wenn das geschieht, ist sozusagen eine Evolutions, ein Evolutionsprozess am Laufen, der gleichsam in beliebige weiß nicht, Komplexitätsgrade fortschreiten kann. Ne? Wenn Sie mal so Anpassungsprozesse ganz, ganz prägnant oder ganz, ganz auffällig unterscheiden, ne? Dass wenn Sie, weiß nicht, so eine Urgeschichte annehmen, in der wirklich vielleicht nur einige Vulkane oder sonst was oder sind heiße Quellen auf der Erde vorhanden gewesen sind, nicht? Und man annimmt die Organismen, oder wenn es sowas wie Präorganismen oder was auch immer zu dieser Zeit vielleicht evoluiert ist, gegeben haben mag, dann haben sich die an diese Bedingungen angepasst. Nicht? Und wenn Sie aber heute zum Beispiel unsere, was nicht, auch soziale, kulturelle Umwelt diesbezüglich betrachten, nicht? Wir passen uns nicht mehr an heiße Quellen an oder an Lavagestein oder sonstiges, wir passen uns an universitären Betrieb an oder, ich weiß nicht, einen Arbeitsmarkt, der nicht zuverlässig genug Arbeitsplätze zur Verfügung stellt und vieles mehr. Nicht? Unsere Anpassungsleistungen sind ganz andere, sind notwendigerweise ganz andere, ganz einfach deswegen, weil diese Anpassungsleistungen auf anderen Anpassungsleistungen aufruhen, die ihrerseits bereits auf früheren Anpassungsleistungen aufruhen. In einer unendlichen Kette zurückreichend auf was auch immer für simple Niveaus, die man sich vorstellen kann. Hm? Bitte.
Es könnte aber dann auch sein, dass wir die Erfolgreichen nicht wahrnehmen, wenn die sich in eine andere Ordnung angepasst haben, die nicht die übrige ist. Also die Suche nach extraterrestrischem Leben kann eigentlich eine aussichtslose Sache sein.
Das kann durchaus sein, ne?
Das wir,
ja. Ja, ja, ist ganz interessant. Sie können sich an dieses SETI-Projekt erinnern, wo die Computer, das habe ich glaube ich eh schon öfters erwähnt, also die Bildschirmschoner oder die inaktive Zeit des Computers wurde genutzt, um irgendwelche, weiß nicht, Radiowellen zu analysieren, die da von großen Teleskopen eingefangen wurden, und man hat gleichsam versucht, da Ordnung herauszufiltern. Also es war einfach ein Hintergrundrauschen des Weltalls wurde aufgenommen, und das war so komplex und so umfassend, dass die NASA zumindest damals keine hinreichend leistungsfähigen Computer zur Verfügung gehabt hat, um das eben zu bewerkstelligen, und ist auf die Idee gekommen, weltweit über das Internet zusammengebunden die inaktiven Rechner zu nutzen. Das heißt, wenn Sie das entsprechende Zugangsprogramm heruntergeladen haben, dann hat Ihr Rechner, während er eben einfach nichts getan hat, also während Sie, weiß nicht, kurz mal in einem Buch nachgelesen haben, schnell mal so ein Datenpaket durchgerechnet, ob da nicht irgendein Ort von Ordnung drinnen ist. Ne? Die Möglichkeiten, irgendeine Art von Ordnung zu erkennen, sind begrenzt, nämlich im Hinblick darauf, was die Techniker der NASA da überhaupt als Ordnung definiert haben. Es könnte ohne weiteres sein, dass sie einfach, ich meine, die sind schon halbwegs reflektiert an diese Sache herangegangen, haben sich bemüht, da möglichst ein breites Ordnungskonzept irgendwie aufzustellen. Das könnte natürlich genauso sein, wie das von Förster mit seinem Gedankenbeispiel da vorgelegt hat, ne? Dass sie einfach so in ihrer spezifischen Vorstellung dessen, was denn eine Ordnung ist, befangen waren, dass sie eine ganze Reihe von anderen Ordnungsmöglichkeiten nicht wahrgenommen haben. Ne? Und damit sucht das Programm zwar sehr intensiv, aber umsonst. Ne? Also es kann sein, dass da irgendwelche, weiß nicht, Regelmäßigkeiten gesucht werden, die auf die Art und Weise nicht drinnen sind in diesen Daten, die da geliefert wurden, aber unter Umständen viel simplere oder ganz andere Regelmäßigkeiten, die sehr wohl eben auf extraterrestrisches Leben schließen lassen. Ne? Aber das wissen wir nicht. Da sind unsere Ordnungswahrnehmungsmöglichkeiten begrenzt. Bitte.
Und zwar dieses System, diese biologische Ebene.
Ja. Dieses hier, ja.
Mit dem Metabolismus. Und dann hat das jetzt eine ganz andere Ebene erreicht.
Ja.
Bist du auch zum Beispiel, würden Sie sagen, da hat das Informationssystem, mit dem gearbeitet wird, gewechselt nicht auf biologischer Ebene, ist es ja größtenteils genetisch, und bei uns ist ja, was wir denken und was in der Kunden, die Leute.
Ja.
Und Sie meinen, dass sich das Informationssystem ändert und auch entwickelt?
Ja, ja.
Könnte man die technische Entwicklung vielleicht schon mit einem Nein-Nimmungssinn einmal von toten Wissen, Gegenständen, geregelt in einer anderen Vorlesung?
Ja, ja, durchaus. Nicht? Wenn, halten Sie sich nochmal das Beispiel von Förster vor Augen. Diese einerseits die Mathematiker, die nach einer mathematischen Formel für diese Zahlenreihe suchen, auf der anderen Seite diejenigen, die jetzt das sind in englischen, also die wissen, wie die Zahlwörter auf Englisch heißen und das in eine alphabetische Ordnung bringen können. Nicht? Da haben Sie im Prinzip zwei Herangehensweisen, um Ordnung aufzustöbern, die so divers nicht sind. Ne? Es ist leicht vorstellbar, dass die Mathematiker Englisch können. Aber sie suchen selbstverständlich primär zunächst einmal, wenn es um Zahlenfolgen geht, in ihrem eigenen Wissensbereich, das heißt in ihrem Erfahrungsschatz nach entsprechenden Formeln. Die werden sehr viel durchprobiert haben. Ne? Übrigens, ich weiß nicht, wenn Sie Wolfram Alpha kennen, wer kennt es nicht? Darf ich mal fragen? Ah doch. Ja, geben Sie vielleicht einfach mal www.wolframalpha.com in Ihrem, beim Computer ein. Sie finden eine Suchmaschine, und zwar eine recht interessante Suchmaschine, die von einem gewissen Stephen Wolfram vorgeschlagen wurde. Der betreibt mittlerweile ein riesiges Unternehmen, auch das sehr interessante Programm Mathematiker ist von ihm. Ich weiß nicht, wer über das schon mal gestolpert ist, ein sehr hochleistungsfähiges Programm zur Berechnung mathematischer Sachverhalte, wie auch immer. Dieses Suchprogramm leistet Erstaunliches. Also Sie können dort, ich weiß nicht, zum Beispiel wie sowas wie Bruttoinlandsprodukt plus Österreich eingeben oder Austria eingeben und finden zum Beispiel unterschiedlichste Berechnungen zu unserem Bruttoinlandsprodukt. Oder Sie können auch sonstige, Sie können Apple und IBM eingeben und finden unterschiedlichste Berechnungen zum Verhältnis dieser beiden Konzerne und vieles mehr. Also es ist eine interessante Sache, das allerdings jetzt primär auf mathematische Zusammenhänge setzt. Und das Interessante ist, wenn Sie dort diese Zahlenfolge von Förster eingeben, der findet auch die, der sagt nur, es gibt keine Formel, die das, also der denkt, dieses Suchprogramm denkt wie die Mathematiker. Ne? Nona ist ja von einem Mathematiker programmiert. Ne? Man könnte irgendwie erwarten, also dieses Beispiel wurde 1992 oder 93 publiziert, das ist mittlerweile fast 20 Jahre alt, und man könnte sich vorstellen, dass mittlerweile so Leute wie der Stephen Wolfram darüber gestolpert sind und ihr Suchprogramm diesbezüglich erweitert haben, hat aber nicht. Also es ist interessant, ich habe das erst vorige Woche probiert, er findet es nicht. Ja?
Also sich im letzten Jahr schon einiges geändert, vor allem in Intelligenztests, findet man
ja
zum Beispiel.
Ja, ja. Ja, ja. Aber trotzdem, also sozusagen, wir haben gelernt, dass auch das, was Intelligenz ist, sehr kontextabhängig ist, beobachterabhängig, nichts anderes heißt es. Ne? Also, ich weiß nicht, gerade vor kurzem mit jemandem über musikalische Intelligenz gesprochen. Das ist eine hochinteressante Geschichte. Ne? Wenn Sie bedenken, dass, ich will da jetzt keine Namen nennen, aber es gibt ja berühmte österreichische Jazzmusiker, die im Alltag nicht unbedingt den Eindruck von Intelligenzbestien erwecken, die aber, also, naja, die durchaus im Alltag zurechtfinden. Sie sind ja keine Wissenschaftler, also müssen sie auch andere Dinge nicht unbedingt jetzt, weiß ich, wie toll bewältigen, aber musikalisch wahnsinnige Intelligenz aufweisen. Nicht? Allerdings eine, die eben im spezifischen Bereich der Jazzmusik gefragt ist und nicht im Bereich der, ich weiß nicht, finanztechnischen Überlegungen oder sonst was. Also da gibt es sozusagen sehr kontextspezifische Orten von Intelligenz. Oder ich weiß nicht, Sie können sich auch vielleicht gut vorstellen, dass manche Leute geschickter sind im Umgang mit, weiß nicht, sozialen Beziehungen als andere. Nicht? Auch da würde man vielleicht von sowas wie sozialer Intelligenz oder auch Beziehungsintelligenz oder Ähnlichem sprechen und das unterscheiden wollen von jetzt, weiß nicht, einer philosophisch brauchbaren Intelligenz und Ähnliches. Nicht? Oder Sie kennen diese berühmten, naja, Darstellungen von Professorinnen und Professoren, die da eher im Alltag, naja, ein bisschen hilfsbedürftig sind, aber natürlich in ihrem Fachbereich besonders. Kennen Sie diese Theodor Adorno, ist Ihnen schon ein Begriff, ja, ein sehr berühmter Philosoph, oder kennen Sie die Geschichte von der Verbreiterung des Gehsteigs? Vor dem, Also es gibt dieses berühmte Institut in Frankfurt am Main, Institut für Sozialforschung, das, wo der gute Adorno dann Direktor, übrigens während der Studentenproteste 68, 69, ne, wo er Direktor war und wo er einiges bewegt hat, und dieses Institut hatte scheinbar einen relativ kleinen Gehsteig unmittelbar vom Ausgang, und er hat da unmittelbar, also er hat da tatsächlich Eingaben, die auch nachlesbar sind, Eingaben gemacht bei der Stadtverwaltung, bitte diesen Gehsteig zu verbreitern, weil wenn er Gedanken verloren aus seinem Institut herauskommt, dann ist er immer wieder versucht, auf die Straße hinunterzutreten, und da fahren aber die Autos und es ist gefährlich, und deswegen braucht er da unbedingt einen breiteren Gehsteig. Nicht? Also es sind irgendwie so, bitte? Vielleicht sogar eine Ampel. Ne? Ja, ja. Ich meine, das sind nette Anekdötchen, wie sehr sie stimmen. Es gibt auch diesen schönen Begriff der Urban Legends, ne? Das kennen Sie, urbane Legenden, die sich sehr schnell verbreiten, einfach weil sie, naja, von Philosophielehrern gerne weitererzählt werden, könnte man sagen, unter anderem. Ne? Na, wie auch immer. Also, sozusagen, da mag sich die fachspezifische Intelligenz von der Alltagsintelligenz unterscheiden und diesbezüglich eben auch die Kontextabhängigkeit demonstrieren, nicht? Oder diese Beobachterabhängigkeit demonstrieren. Nicht? Das ist ganz klar.
Ja? Wenn die Ordnung beobachterabhängig ist, dann könnte es ja dort zwei Varianten geben. Die ist zum willkürlich vom Beobachter, oder sie ist ja nicht willkürlich, sondern sie ist so etwas wie eine Art Konstruktion, die doch eigentlich von dem Beobachter
Ja.
Wenn ich jetzt zum Beispiel Ihr Beispiel da nehme mit der alphabetischen Reihung, das ist jetzt nicht willkürlich gewählt, sondern ist nur so gewählt, weil der weiß, dass das Worte sind, die man alphabetisch in einer Sprache rein kann, werde ich nicht selbst kennen, das ist dann aber das keine willkürliche.
Natürlich, ja. Na, was heißt in dem Zusammenhang willkürlich? Ne? Das ist, oder auch im Hinblick auf das Beispiel, obwohl hier das eine sehr simple Simulation ist, aber Sie könnten sich natürlich auch vorstellen, dass dieser Anpassungsprozess zusätzlich dadurch befördert wird, dass sich die auch gegenseitig in irgendeiner Art und Weise Informationen zur Verfügung stellen, all diese Pünktchen. Ne? Und sich vielleicht diesbezüglich dann auch, und das ist der Punkt dabei, darauf einigen, dass wenn irgendeines von diesen Pünktchen unbedingt der Meinung ist, im Winter besonders viel zu konsumieren, dass es sozial geoutet wird. Nicht nur, also abgesehen davon, dass es ohnehin aussterben würde, aber man könnte auch sagen, da ist sozusagen sowas wie eine gewisse Art von Verrücktheit festgestellt worden, Wahnsinn, der eben sozial markiert wird und als solcher separiert wird. Der gehört nicht zur Gesellschaft. Und das ist das Um und Auf dieser Geschichte. Wir sind auch sozial verlinkt und passen uns eben nicht nur stets eindeutig an eine bestimmte Umwelt an, sondern wir streuen unsere Anpassungsprozesse auch im Hinblick darauf, dass wir zum Beispiel sozial nicht zu sehr rausstehen. Also wenn Sie, weiß nicht, unbedingt, gibt es diese vielen literarischen schönen Beispiele, nicht? Also wo jemand beginnt, der an offensichtlich sozialer Vereinsamung leidet, die Dinge in seiner Umgebung umzubenennen. Nicht? Und mit der Zeit ist es nicht nur mehr ein Spiel, sondern er sagt zum Tisch Sessel und zum Buch Teller und so weiter. Nicht? Also man kann sich leicht vorstellen, ist zunächst einmal so ein Gedankenexperiment, ja, mache ich mal, und dann gewöhnt man sich so dran, dass man nicht mehr kommunizieren kann. Nicht? Niemand anderer kann das nachvollziehen. Damit ist man aber eben, hat man eine willkürliche Auswahl getroffen, die allerdings eben sozial nicht, oder zumindest auf lange Sicht nicht, überlebensfähig ist. Nicht? Also da klappt die Anpassung dann nicht, und damit wird es wahrscheinlich hinfällig werden. Außer es gibt, so wie in der Moderne des Menschen, Einrichtungen, psychiatrische Krankenhäuser, die sich speziell dieser Art von Ordnungsbildung annehmen. Das ist jetzt gar nicht überzeichnet formuliert. Die moderne Psychiatrie geht durchaus davon aus, dass Kranke nicht unbedingt eine, defizitäre Ordnungswahrnehmung haben, sondern einfach nur eine andere Ordnungswahrnehmung, die nicht der Mehrheit entspricht. Devianz, soziale Devianz, nicht? Also Abweichung vom Normalbild, könnte man das nennen. Jetzt haben wir eine ganze Reihe von Leuten aufgezeigt, ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, bitte, ob da nicht vorher.
Ja, ich wollte eigentlich nicht fragen, also ich glaube, wenn der Satz zusammengezogen wird, vielleicht
können wir. Ja, ja.
Und zwar so ganz pauschal gesagt, die innere Ordnung, also vom Organismus jetzt,
ja?
Ist von den äußeren Ordnungen abgeleitet.
Nicht nur, ich meine, ich würde noch dazu sagen, oder das sind Zusammenhänge, auf die wir erst dann kommen, nicht? Dass selbstverständlich auch die innere Ordnung so etwas wie Ordnung abgibt, an die sich die innere Ordnung dann anpassen kann. Nicht? Also diese berühmte autopoetische Ordnung ist eine, die eigentlich das Außen dann gar nicht mehr als solches sozusagen unmittelbar etwas Äußeres abbildet, sondern sich vielmehr auf die Interpretation an dessen, was da als Außen erscheint, anpasst und seine innere Ordnung. Also, ich weiß nicht, das Gesellschaftssystem wäre so eine typische Ordnung, die sich eigentlich an selbst geschaffene Bedingungen beständig anpassen muss. Ja? Also kann man durchaus darauf hinweisen, dass die Universität ein Ding ist, das wir uns selbst geschaffen haben, auf das wir uns aber im Zuge eines Studiums zum Beispiel entsprechend anpassen müssen, um darin überleben zu können. Ja? Kollege, dann Sie und ich glaube da, aha, okay, sorry. Bitte. Ja.
Dass zum Beispiel auch evolutionär unvernünftig ist, wenn wir jetzt den
Karten helfen. Ja, natürlich. Okay.
Solche Sachen wie, es ist zum Beispiel verbrüht in der Öffentlichkeit, sich eine Nase zu bauen. Das ist da jetzt sozusagen evolutionärer Nachteil.
Okay. Darf ich Sie diesbezüglich um eine Minute Geduld bitten? Da steht sowieso was am Programm heute, das ich ansprechen wollte und das diesbezüglich hervorragend, glaube ich, hoffe ich, geeignet ist, um Ihre Frage zu beantworten. Okay, beiden Kollegen noch?
Die autopoetische Ordnung, was versteht man darunter? Ist das ein Begriff, der Luhmann geprägt hat,
oder ja,
ist das ein Begriff, den es schon lange vorher gibt?
Naja, das ist kein Begriff, den Luhmann geprägt hat, das ist ein Begriff, den eigentlich Maturana und eine Reihe von Biologen geprägt haben. Ich weiß nicht, am naturwissenschaftlichen, wissenschaftlich anschaulichsten ist es vielleicht über dieses berühmte Froschbeispiel von McCulloch. Der hat Froschgehirne freigelegt und da die Neuronenverbindungen untersucht und hat die mit einfachen elektrischen Reizen eben da reagieren lassen und hat dabei festgestellt, dass die eigentlich auf interne Reize wesentlich aktiver reagieren als auf das, was über die sogenannte Sinnesorgane von außen reinkommen kann. Also die sind unter Umständen wesentlich aktiver unterwegs im Hinblick auf selbstgeschaffene Ordnungs- oder Aktivitätszustände. Das ist jetzt eine sehr kurze naturwissenschaftliche Erklärung. Von da kommt der Begriff und von Luhmann wurde er dann eben diesbezüglich auf das Gesellschaftssystem umgelegt. Ich meine, wenn Sie es ganz schnell auch, das ist jetzt nicht, das müsste man lang drüber reden, aber auch ganz schnell verdeutlicht, nicht, wenn Sie es zum Beispiel auf den Wissenschaftsprozess umlegen, zu einem sehr, sehr, sehr großen Teil schafft sich der Wissenschaftsprozess heute diejenigen Aufgabengebiete, die er eben bearbeitet, selbst. Ja? Gerade in der Philosophie ist es besonders auffällig, dass wir im Prinzip an anderen Texten zum Beispiel anschließen mit unserer Textproduktion. Ja? Wir schließen selten an irgendetwas Außerwissenschaftliches an, wir schließen viel öfters eben an Dinge, die in der Wissenschaft selbst vorgelegt wurden, an. Ja? Also wenn Sie eine Diplomarbeit schreiben, dann geschieht das klassisch eher im Hinblick auf bereits vorliegende Texte. Ja? Und die weiteren wissenschaftlichen Texte werden wieder im Hinblick auf die aktuell vorgelegten Texte produziert. Ja? Also da ist sozusagen sowas wie ein selbstgeschaffenes Problemfeld im Spiel. Das ist eine sehr verkürzte und oder Kommunikationen, nicht? Also Kommunikationsprozess besteht darin, dass Kommunikationen an Kommunikationen anschließen. Ja? Also wenn ich was sage, dann sagen Sie mit großer Wahrscheinlichkeit etwas dazu oder dagegen oder wie auch immer, aber all das ist eben Kommunikation und bleibt beständig am Laufen. Ja? Ein Themengebiet, das wir extra und sehr ausführlich bearbeiten müssen, aber das kommen wir vielleicht auch noch ein bisschen dazu, aber da würde ich Sie dann unter Umständen auf ein Seminar verweisen wollen oder auf eine entsprechend spezialisiertere Vorlesung. Jedenfalls, und das darf ich hiermit ankündigen, und eine zweite Ankündigung möchte ich auch noch machen, eine weiter in die Zukunft blickende und eine diese Woche betreffende. Zum ersten, im nächsten Semester werde ich zusammen mit dem Arno Böhler, der Ihnen vielleicht bekannt ist, also der, ebenfalls Dozent hier am Institut, eine Vorlesung anbieten, die, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, Derrida Luhmann Incorporated heißen wird. So, oder so ähnlich. Also Sie sehen es dann im Vorlesungsverzeichnis. Jedenfalls geht es, Sie wissen, der Arno ist ein Derrida-Spezialist. Ich bin vielleicht, naja, unter Anführungszeichen, was immer das heißen soll, sowas wie ein Luhmann-Spezialist. Und wir werden versuchen, diese beiden Denker und all das, was sie bewirkt haben und all das, was sie eben auch an Begrifflichkeiten vorgelegt haben, aneinander zu stellen und miteinander auch reagieren zu lassen. Und das hoffentlich auch unter intensiver Beteiligung von Ihnen. Also es kann vielleicht ganz interessant sein. Wird im Sommersemester stattfinden, jeden Montag um 12 bis 14 Uhr. Okay, Sekunde noch, zweite Ankündigung. Wir haben so etwas wie einen kleinen Zirkel ins Leben gerufen, der sich, naja, so ungefähr monatlich trifft, um eben diese Methodik der computerunterstützten Simulation sozialer oder komplexer Systeme ein bisschen intensiver zu untersuchen. Und diesen Donnerstag findet wieder ein solches Treffen statt. Wer immer von Ihnen daran interessiert ist, ist herzlich eingeladen. Das Ganze findet am 10.12., also diesem Donnerstag, um 19 Uhr im Wiener Institut für Wissenschaft und Kunst in der Berggasse 17 statt. IWK, Berggasse 17, 19 Uhr. Wer immer da besonderes Interesse hat. Es sind eine ganze Reihe von Leuten von der Wirtschaftsuni und von der TU dabei und es wird da sehr intensiv auch immer wieder um, was sind die neuesten Möglichkeiten, Techniken, auch natürlich philosophische Aspekte, aber darüber hinaus auch programmtechnische und was nicht, theoretische Aspekte geben und vieles mehr. Okay, und die Kollegin wollte.
Ich habe noch eine Frage zu der Anpassung. Kann man das überhaupt Anpassung nennen? Weil wenn man jetzt diese Fünfzehner betrachtet, die haben sich ja nicht angepasst, sondern sind die einzelnen Individuen, sondern die waren ja nur zufällig, haben auf die Situation gepasst. Also die haben schon drauf gepasst und haben sich angepasst. Und auch die ganze Art insgesamt hat sich dann ja nicht angepasst.
Der Begriff stammt nicht von mir, nicht? Also Sie haben ganz recht, man könnte es durchaus auch anders nennen, aber es stammt natürlich schon wahrscheinlich aus einem bis zu einem gewissen Grad vor-evolutionstheoretischen Kontext, wo man eben gemeint hat, naja, schau her, die Fische haben Flossen und die Vögel haben Flügel und offensichtlich eignen sich die Flossen zur Fortbewegung im Wasser und die Flügel zur Fortbewegung in der Luft, also sind die offensichtlich hervorragend angepasst. Ja? Dass dabei Milliarden von Exemplaren im Spiel waren, die nicht so hervorragend angepasst waren und dass man diesbezüglich dann tatsächlich von einem, also dass man diesen Angepasstheit-Begriff in Frage stellen könnte, nicht, ist eine andere Sache, die vielleicht noch nicht auf dieser evolutionstheoretischen Erkenntnis beruht. Oder die, im Gegenteil, die jetzt auf dieser Erkenntnis beruht, aber zu den Zeiten, als der Begriff geprägt wurde, darauf noch nicht beruhen konnte. Würde ich jetzt einmal vermuten, aber das müsste man sich genau anschauen, wann diese Rede von der Angepasstheit im Spiel war. Ne? Statistisch betrachtet ist es schon irgendwie sowas wie eine Anpassung, nicht? Könnte man sagen. Also die Pluralität der Pünktchen als solche genommen, nicht vom Resultat her betrachtet, hat sich irgendwie angepasst. Ne? Die es nicht geschafft haben, sind nicht mehr vorhanden. Naja, mit Vorsicht zu genießen, Sie haben ganz recht, aber bis zu gewissen Grad sehr gebräuchlicher Begriff natürlich. Ne? Okay. Gut. Dann mache ich einen kleinen Sprung und erfülle erstmals einen besonderen Wunsch eines Kollegen, der am Anfang der Lehrveranstaltung mit der Frage an mich herangetreten ist, ob wir hier auch spieltheoretische Zusammenhänge erörtern werden. Ja, in gewissen Rahmen und im Großen und Ganzen muss ich eher aufs zweite Semester, also aufs kommende Sommersemester verweisen. Aber gerade aktuell passt dieser Exkurs zur Spieltheorie doch einigermaßen gut. Und zwar geht es um das berühmte Gefangenendilemma, das viele von Ihnen, hoffe ich, schon mal, wovon viele von Ihnen schon mal gehört haben, das viele von Ihnen kennen. Darf ich mal kurz fragen, wer es nicht kennt, wer weiß nicht, was das Gefangenendilemma ist? Aha, doch. Ah. Interessant, wie die Hände immer zögerlich in die Höhe gehen. Man will nicht unbedingt der Erste sein, der das zugibt. Aber es ist überhaupt keine Schande. Mein Gott, warum soll man davon schon mal gehört haben? Nicht? Naja. Okay, es geht um eine berühmte Geschichte. Es werden zwei Verdächtige nach einem Verbrechen festgenommen und inhaftiert. Und diese beiden Verdächtigen werden in separierte Zellen gestellt. Die Polizei vermutet, dass beide Verdächtige etwas wissen könnten über den Tathergang. Also sie sind eben verdächtig im besten Sinn des Wortes. Aber die wollen nicht damit herausrücken und jetzt macht die Polizei einen Deal mit ihnen und sagt, wenn du über den anderen etwas aussagst, was eben zur Klärung dieses Verbrechens beiträgt, dann kannst du sofort nach Hause gehen und der andere bekommt 10 Jahre Haft. Das sagt sie beiden, sagt die Polizei zu beiden, ohne denen eine Möglichkeit zu geben, sich auszutauschen. Das heißt, miteinander zu kommunizieren. Wenn allerdings beide nichts gegen den jeweils anderen aussagen, schweigen, dann können sie nur für ein kleines Verbrechen, vielleicht Waffenbesitz oder sowas, verurteilt werden und bekommen ein Jahr Gefängnis. Und wenn sie beide sich gegenseitig verpfeifen, dann bekommen sie beide 5 Jahre. Also nicht 10 Jahre, sondern 5 Jahre, ganz einfach, wenn man annimmt, dass dann unter Umständen etwas falsch sein könnte, nicht? Wenn sie sich gegenseitig belasten. Okay, was würden Sie tun in dieser Situation? Ja? Das brauchen Sie im Prinzip nicht wissen. Ich schreibe es mal auf. Ja, Sekunde, vielleicht wird es klarer. Ich schreibe es mal auf, okay? Also, das hier ist Gefangener A und das ist hier Gefangener B. Das steht für Schweigen und ich schreibe jetzt mal gleich K her, weil es für Kooperieren, also spieltheoretisch für Kooperieren steht. Und das steht für Betrügen oder den anderen eben verpfeifen. Schreibe ich B. Okay. Der betrügt den hier. Er geht frei, bekommt 0 Jahre Gefängnis. Der bekommt minus 10 Jahre. Oder 10 Jahre. Das Minus braucht man da jetzt gar nicht. Also er bekommt 10 Jahre Gefängnis. Das gleiche gilt umgekehrt. Der betrügt den, geht der frei und der bekommt 10 Jahre. Reihenfolge ist egal. Wurscht. Sie schweigen beide, sie kooperieren, können nur für eine geringe Tat verurteilt werden und bekommen beide nur ein Jahr Gefängnis. Und sie betrügen sich beide gegenseitig und bekommen beide 5 Jahre Gefängnis. Bitte.
Da geht es eben so um interdependente Entscheidungen. Ja. So, ich denke, was du denkst, was er denken könnte.
Unter Umständen, also, ja. Aber wie gesagt, also sie können denken, was der jeweils andere denkt, aber sie haben keinerlei Information. Vielleicht das ist wichtig als Zusatzinformation, da haben Sie schon recht. Die kennen sich nicht, die können sich nicht einschätzen. Nehmen wir mal an. Nicht? Also die wissen beim besten Willen nicht, ob das jetzt ein anständiger Mensch ist, der nie lügen würde, oder ob das jemand, ein Schwerverbrecher ist, der besonders anfällig für Verpfeifen ist. Bitte.
Wissen die beiden aber, dass der andere dasselbe Angebot
hat? Ja, die wissen, dass der andere dasselbe Angebot hat. Selbstverständlich. Die wissen, dass dieser Deal mit ihnen gemacht wird. Aber sie wissen nichts über den anderen und sie wissen in keiner Weise, wie sich der andere verhalten wird. Also versetzen Sie sich in die Lage und fragen Sie sich mal, was Sie tun würden. Und zwar als rational agierender Agent. Das ist besonders wichtig, weil wir als Philosophen natürlich selbstverständlich nie auch nur daran denken würden, jemanden anderen zu verpfeifen. Also jemand anderen irgendwie unschuldig ins Gefängnis zu bringen. Normale Menschen würden solche Überlegungen mit ins Spiel bringen. Aber die agieren jetzt streng rational. Sogenannte Homo Oeconomici, also Menschen, die sich rein nach dem Outcome ihrer Handlungen orientieren. Und was würden sie dementsprechend tun? Was ist das Rationellste? Also sie haben beide zwei Möglichkeiten. Entweder zu kooperieren oder zu betrügen. Welche Möglichkeit werden sie wählen, wenn sie halbwegs gescheit sind? Bitte?
Null Jahre.
Das Beste. Naja, sie können die Null Jahre, die bekommen sie nur, wenn der andere gleichsam ins Gefängnis geht, 10 Jahre. Nicht? Also sie können natürlich riskieren, den anderen verpfeifen und darauf spekulieren, dass der sie nicht verpfeift, vice versa. Aber die Chancen sind 50-50. Nicht? Das heißt, wenn sie die auch verpfeift, dann passiert was? Genau, und 5 Jahre sind immer noch besser als was? Ganz richtig. Ne? Und das ist genau der Punkt bei der Geschichte. Das heißt, Betrügen ist besser als Kooperieren. Ne? Also das ist so Mund auf. Man nennt das die dominante Strategie. Rein ökonomisch betrachtet, rein als rational agierende Agenten würden sie betrügen, ne? Wenn sie das ein bisschen durchrechnen. Ne? Weil sie hier niemals sicher sein können, na, sicher wäre es fein, nur ein Jahr zu bekommen. Ne? Aber sie sind nicht sicher, ob der andere auch kooperieren wird. Und dieses Risiko gehen sie nicht ein. Hier ist das Risiko 50-50, dass der andere auch betrügt. Im besten Fall kriege ich 0 Jahre. Nicht? Der andere verpfeift mich nicht. Na, super, ich gehe sofort nach Hause. Im schlechtesten Fall kriege ich 5 Jahre. Was ist immer noch besser als diese 10 Jahre, die ich kriege, wenn ich schweige und der andere mich verpfeift. Ja? Bitte.
Das genau dazu führt, dass dieser schlechte Fall 5-5 dann auch stabil wird.
Ganz richtig, ne? Ganz klar. Also diejenigen, die da spieltheoretisch vorgebildet sind, falls es unter Verbrechern solche Leute gibt, das weiß ich nicht, würden selbstverständlich sofort diese Variante wählen. Das heißt, diese Variante und diese Variante wählen und damit insgesamt im Outcome diese Betrugsgesellschaft erzeugen. Ne? Das ist sozusagen das Um und Auf. Und hier stellt sich Ihre Frage, wie kommt es evolutionär betrachtet dazu, dass in unserer Gesellschaft doch eine ganze Reihe von Kooperationen stattfinden. Also wieso sind wir nicht ein soziales System von absolut rational agierenden Betrügern, die sich gegenseitig immer wieder versuchen, übers Haxel zu hauen. Wir tun das natürlich bis zu einem gewissen Grad, aber es gibt, und auch in der Biologie, also auch im Tierreich, unzählige Beispiele für Kooperationen. Und das ist sozusagen der evolutionstheoretische Hintergrund dieser Geschichte. Das ist sozusagen die Hintergrundfrage. Bitte.
Ja, aber das sind ja jetzt auch nicht die Zahlen, die von der Polizei bildbar sind. Also ich kenne es in einer anderen Version, ja, die nicht genommen wird, dass wenn sie sich beide verpfeifen, die höchste Zahl bekommen, nämlich 10. Und wenn sie theoretisch beide eben kooperieren würden, bekommen sie am wenigsten.
Okay.
Ja, das heißt, das kommt ja auch darauf an, in welcher Situation, ja, weil das ist ein normales Problem. Also
bei den Kooperieren ist es für 2 Jahre.
Vielleicht lassen Sie mich Folgendes dazu sagen. Vielleicht. Okay, nur zur Klärung. Darf ich kurz?
Kooperieren ohne Kommunikation?
Naja, ja, 2 Fragen. Okay. Kooperieren ist hier ein völlig formaler Begriff, der einfach dazu verwendet wurde, um diese Variante zu bezeichnen. Das ist sozusagen der formal-theoretische Hintergrund dieser Geschichte. Natürlich kann man darüber streiten, ob das jetzt wirklich Kooperation ist oder nicht. Und im Hinblick darauf, vielleicht zur Geschichte dieses Problems, es wurde erstmals, ich glaube in den 60er oder 70er Jahren formuliert, und zwar durchaus in der Art, wie ich es gerade vorgetragen habe. Aber es dient, also es ist erstens mal mittlerweile enorm, hat eine enorme, einen, also eine ganze Disziplin an weiteren Forschungsarbeiten hat daran angeschlossen und mittlerweile unterschiedlichste Szenarien geschaffen. Also Sie haben ganz recht, es kursieren verschiedenste Formen dieses Problems. die auch unterschiedlich mit Anekdoten versehen werden oder mit Erzählungen ausgestaltet werden und vieles mehr. Aber es gibt sowas wie einen Konsens, eine grundsätzliche Einigung darüber, wann eine solche Form des Spiels, als Spiel wird es bezeichnet, weil es spieltheoretisch behandelt wird, ne? Wann solche eine Form des Spiels als Gefangenendilemma bezeichnet wird, auf Englisch Prisoner's Dilemma, nicht so besonders Kant diesbezüglich, nämlich dann, wenn eine Reihenfolge gegeben ist, die als, ich schreibe es mal auf, entschuldige, so, als ST, entschuldigen Sie bitte, doch anders. Das ist die. Okay. Was heißt denn diese, also T größer als R, größer als P, größer als S? Was heißen diese Buchstaben? Das steht für Temptation, das steht für Reward, das steht für Punishment und das steht für Sucker's Payoff. Der Sucker's Payoff ist am leichtesten zu verstehen, das ist was? Das ist derjenige, der das Schlechteste bekommt, nämlich der so brav war, dass er eben geschwiegen hat und der andere ihn verpfeifen konnte, sind diese Nullpunkte. Ne? Das ist das sozusagen der schlechteste Ausgang, der einen erwischen kann. Ne? Punishment steht für beiderseitiges Betrügen. Diese fünf Punkte hier wären das Punishment. Reward steht für die Belohnung, fürs Kooperieren, also für diese 1 Jahre Haft, die es da zu gewinnen gibt. Und Temptation, die Versuchung, bezeichnet diese 10 Jahre, beziehungsweise die 0 Jahre, also diese Situation, die rauszuschlagen wären, wenn der jeweils andere nicht das Gleiche tut. Ja? Bitte.
Ist der 5-5-Zustand jetzt der einzige stabile
Zustand? In diesem Szenario ist das dominante Szenario und das Wiederholte, und da sind wir gleich beim wichtigen Begriff, würde zunächst einmal auf diese, die Wiederholung solcher Szenarien würde auf diese 5-5-Konstellation hinauslaufen.
Ist das dasselbe wie das Nash?
Bitte?
Ist das dasselbe wie das Nash?
Snash-Equilibrium stellt noch einmal einen Antrag. Da kommen wir drauf. Bitte ich jetzt zunächst einmal nicht die. Was tut er? Die Begrifflichkeiten durcheinander zu werfen. Na, wir brauchen ihn dann noch.
Wobei der Kollege das schon recht hat, die Situation ist schon das Snash.
Ja. Ich wollte nur jetzt nicht nur Begriffe, die natürlich jetzt sofort wieder Fragezeichen erzeugen und die zu klären werden, schon ins Spiel bringen. Wir kommen noch darauf zurück. Die grundlegende Frage, auf die ich Sie eben aufmerksam machen will und die Frage der beiden Kolleginnen betrifft, wie kommt evolutionär dann doch so etwas wie eine kooperative Gesellschaft zustande? Das ist sozusagen das Um und Auf, das uns philosophisch interessiert. Wie kommen wir dazu, dass wir, obwohl eigentlich das Betrügen vorteilhafter wäre, bitte auf dieser Organismenebene, das ist schon klar, dass wir Menschen natürlich ganz anders an diese Sache herangehen, ne? Aber auf dieser Mechanismen- oder Organismenebene, wie kommen wir dazu, dass wir doch die Kooperation zu schätzen lernen? Ne? Was würden Sie sagen, was würden Sie vorschlagen? Etwas sehr Naheliegendes, bitte. Okay.
Wir kommen, wir fallen ja nicht vom Himmel, wir waren ja sozialisiert, wir waren ja gezeugt und auf die Welt gebracht und erzogen und gedrillt.
Okay.
Das lässt sich schon alles erklären, warum wir so funktionieren, wie wir funktionieren.
Das wäre jetzt diesbezüglich eine interessante These. Würde es genügen, einfach durch Zufallsvariation kooperative Agenten oder Akteure in eine Landschaft oder in eine Population von betrügerischen Akteuren zu werfen und als Ursache eben einer Ausbreitung der Kooperation zu betrachten. Ich möchte darauf hinweisen, wir sind ja im Großen und Ganzen eben keine Betrügenden. Also sozusagen Kooperation hat ja einen sehr großen Stellenwert in unserer Gesellschaft. Nicht? Ja? Also wir würden vielleicht sogar in mancher Hinsicht davon sprechen, dass das der Normalzustand ist und der betrügerische Zustand der Abnormale. Ja? Also es geht nicht darum, dass einige wenige kooperieren, sondern es geht darum, dass fast die gesamte Gesellschaft kooperiert. Das ist das Um und Auf der Geschichte. Ich glaube, Sie waren ein bisschen vorher und dann Sie und dann hier.
Der Fünfte ist halt das Dominante.
Ja.
Das funktioniert damit mit Unbekannte.
Ja.
Die Quanten kann man viel mehr als 5 oder aussetzen. Und dann Glück oder Fehl. Stabil ist das 1-1. Das funktioniert nicht.
Ja.
Du kommst ja nachher drauf, dass die gerne verschissen und nicht, dass das soziale Gruppe der höher ist.
Wenn wir es, man kann sich das auch vorstellen, dass, sagen wir mal, die.
Also in weiteren Folge, man kommt ja nachher drauf, aber das ist wieder eine Verschissung. Wir werden kontrollieren.
Wir werden gleich drauf kommen. Man kann sich das auch durchaus vorstellen, dass das über Lebensvorteile bezeichnet, diese Zahlen hier. Ne? Alle Zahlen. Nicht?
Und die 0, 10 und 10 Uhr sind die
ja. Deswegen habe ich es vorher mit dem Minus bezeichnet. Also die Minus 10 wären die schlechtesten Überlebensvorteile und die 1 und bzw. die 0 wären die besten. Ne? Also die wären sozusagen am fähigsten.
Und die 0 natürlich, das ist immer so unsicher, weil beim nächsten Mal ist ein Spiel drin, dann draußen sein. Ansonsten ist auf jeden Fall, kann man sie rein.
Ja.
Das ist auch Erfahrung.
Das ist ein wichtiger Punkt. Ne? Okay. Ja, ganz richtig, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie wollten?
Ja, ich glaube, evolutionär kommt die Zusammenarbeit, die Kooperation technisch zustande, weil die Zusammenarbeit eine Population fördert. Die Zusammenarbeit, das Wohl der Population und das wird dann der Soziation weitergegeben. Mhm.
Genau, also es sind schon sehr, sehr genaue Hinweise auf das, was kommt. Vielleicht Kollegen noch und dann Sie. Ja.
Also bitte. Nein, ja. Das Beispiel muss man meiner Meinung nach vorsichtig betrachten. Es ist halt so ausgelegt, damit 5-5 der optimale Fall betrügen ist. Wenn man es umdreht, wie ja schon einer erwähnt hat, dann schaut es ganz anders aus.
Ja, ja.
Je nachdem, wie halt, wenn ich mir nicht sicher bin, ob der Gesprächspartner oder Geschäftspartner wenn quasi das Lügen auch rausgeht, wenn ich keine Geschäfte habe, dann kann ich mir nichts erwarten oder mit keinem irgendwie reden, wenn er weiß es dann nicht.
Okay, vielleicht.
Das Ganze, der umdreht, das darf man zu sehr bewerten, finde ich. Das ist halt für Verhörmethode so ausgeht.
Ja, nein, es ist ja auch nur ein theoretisches Beispiel. Also, bitte, übrigens, warum glauben Sie, ist diese Art des Deals, den die Polizei mit diesen beiden Strafgefangenen macht, in unserem Rechtssystem verboten? Im amerikanischen Rechtssystem ist das ein bisschen lockerer gehandhabt, da gibt es unter Umständen solche Deals, aber warum ist es bei uns verboten, was würden Sie sagen?
Das ist im historischen Kontext.
Naja, also dann
gibt es schon länger. Das Prinzip
gibt es schon länger, natürlich. Ja, natürlich. Ne? Aber aktuell in unserem Recht, warum es nach wie vor verboten ist, hat einen sehr simplen alltäglichen Grund. Ja, das gibt es im amerikanischen Rechtssystem im Prinzip auch, aber dass man schuldig ist bis? Nein, in dubito pro res, nicht? Also Zweifel eher für den Angeklagten. Na, wie auch immer. Oder gibt es andere Thesen, warum es bei uns verboten ist? Bitte? Da geht es ja nicht um den.
Man darf halt keine falsche Aussage machen. Da ist es natürlich sozusagen eher ein struktureller Zwang, da zu lügen. Meine Meinung. Würde man dafür einen Vorteil bekommen?
Na, weil die Polizei kann ja sagen, nur wenn du was über den anderen weißt, dann sag etwas über ihn. Nicht? Das kann sie dann unter Umständen nicht nachprüfen, aber kann ja davon ausgehen, dass sie wirklich was wissen. Nicht? Weil Gericht und Polizei ident ist? Nicht ident ist, ja.
Ist geteilt,
ja, geteilt. Ich habe es akustisch nicht verstanden. Nein, also, ja, war ein Grund, aber es ist jetzt so, also es ist simpler als das. Ne? Ja, aber das ist es nicht. Das wäre ein Grund, aber das ist es nicht und es ist noch eine Spur simpler.
Was es geht darum, dass man das Vorteil hat, Kriminelle würden eher dazu neigen zu betrügen und Unschuldige würden dann kooperieren, was dann genau das unerwünschte Endergebnis
hat. Ganz richtig, ja. Eben. Also sozusagen diesen Deal zu machen, schließt mit ein, dass ich annehme, dass beide den Deal gleich wahrscheinlich machen werden. Nicht? Also gleich wahrscheinlich darauf eingehen werden. Während in Wirklichkeit, naja, jemand, der schon gewohnheitsmäßig, aber der schon eine lange Geschichte an Kriminalakten hinter sich hat, wird natürlich sofort sagen, naja, mir kein Problem, ich verpfeife den. Ne? Während der ganz normale Familienvater, der 3 Kinder daheim hat und immer Anstand und Moral gehütet hat, wird selbstverständlich sagen, naja, kann das denn nicht verpfeifen, das geht doch nicht. Ne? Also damit sind Wahrscheinlichkeiten im Spiel, die eher zugunsten des Verbrechers sprechen und damit wird dieser Deal hinfällig. Ne? Also da ist sozusagen von vornherein eine Vorentscheidung im Spiel, das ist nicht ausgewogen, diese spieltheoretische Situation.
Wenn Sie so sagen. Man muss doch auch für jeden Einzelnen die Schuld beweisen, das kann man sagen, je nachdem, was die Aussagen...
Bitte, selbstverständlich, aber es ist sozusagen ein Szenario, das eben konstruiert wurde, um solche Situationen ein bisschen anschaulicher zu beschreiben. Ne? Es gibt da unzählige andere Situationen. Diese berühmte Aufrüstungsdebatte ist auch so eine ähnliche. Nicht? Also man kann sozusagen nicht aussteigen aus der Aufrüstung, wenn man nicht weiß, ob der jeweils andere auch aussteigt. Und deswegen rüsten, also können Sie sich erinnern, Kalter Krieg, nicht? Deswegen rüsten permanent beide auf, weil einfach auch aufgrund jetzt ideologischer Vorbehalte keine handfeste Kommunikationsmöglichkeit vorhanden ist, wo sich die darauf einigen, doch jetzt eher ab. Ich meine, sie haben es dann getan, aber... Ja. Also im Prinzip auch eine Gefangenen-Dilemma-Situation. Ja?
Und die Frage war noch, wie das in Europa kooperiert wird, wenn jetzt die Minderheit, wenn, oder ob das auch den Einzelnen trifft, zum Beispiel wenn der Depositiv ist, die sich handfasst, und da gibt es den einen, der stirbt ja aus. Aber sie könnten ja theoretisch im Hecken und auch Futter im Winter haben. Und wie groß die Menge ist, eines derer, die
ja.
abweichen,
ja.
und die anderen.
Ja, okay. Ja, nein, stimmt. Also ist ganz klar. Nicht? Also was für einen Bodensatz an Kooperatoren brauchen wir in einer Gesellschaft, damit sie sich ausbreitet, die Kooperation. Nicht? Ist ganz klar. Es gibt übrigens da berühmte, weil Sie vorher die Geschichte dieser Sache erwähnt haben, es gibt da ein berühmtes literarisches Beispiel, das Jean-Jacques Rousseau nur so en passant einmal anmerkt in einer seiner Schriften, ich glaube über die Natur heißt das, wo er darauf hinweist, dass Hirschjäger, also Jäger, die einen Hirschen erjagen wollen, diesen Hirschen nur dann erwischen, wenn sie wirklich kooperieren. Das heißt, wenn sie im Zuge einer Treibjagd wirklich jeder auf ihren Posten bleiben und ganz genau aufpassen, dass dieser Hirsch aus dem Karree, das da eingegrenzt wird, nicht ausbrechen kann. Das heißt, sie sind sozusagen auf die Kooperation angewiesen, um den Hirschen überhaupt zu erwischen. Einen Hasen würden sie dagegen auch alleine erwischen. Da sind sie sozusagen auf die Kooperation nicht angewiesen. Jetzt ist in dem Gebiet, wo die Hirschen zu finden sind, auch die Hasenpopulation relativ hoch. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie in der Situation, wo sie da auf die Hirschen passen sollen, unter Umständen auch auf einen Hasen stoßen, ist relativ hoch und sie könnten natürlich jetzt jederzeit von der Hirschenjagd absehen und den Hasen jagen. Dann hätten sie ihr persönliches, was nicht, Nahrungsmittelbedürfnis gestillt, aber die Kollegen, Kolleginnen darum gebracht, dass die den Hirschen erlegen, so sie nicht auch ihrerseits eben Hasen erlegen. Ne? Und deswegen sei insgesamt natürlich die Hasenjagd wahrscheinlicher, weil zur Hirschenjagd diese Art der Kooperation notwendig ist, die immer gleichsam darauf angewiesen ist, dass alle anderen auch bei der Sache bleiben. Das ist eine klassische Umlegung dieser, oder nicht ganz passgenaue Umlegung, aber genauso ein sogenanntes soziales Dilemma, so wird das genannt. Ein Problem, das sich Gesellschaften im Hinblick auf ihre Nutzenoptimierung stellt. Bitte.
Ja. Das ist ja, bei den Hirschen längst kann man immer noch davon ausgehen, jeder kriegt ein leichteres Anteil, jeder profitiert von dieser Arbeitskleidung, die da stattgefunden hat. Ja. Aber bei solchen hochkomplexen sozialen Bestehen, wo die einen überhaupt nicht davon profitieren,
Denken Sie, denken Sie all diese vielen zusätzlichen Feedback-Prozesse dazu, die wir und auf unterschiedlichsten Ebenen verlaufenden Adaptionsprozessen und Auswahlprozessen, dann bekommen Sie selbstverständlich sehr schnell ein, oder nicht einmal annähernd so komplexes, aber doch wesentlich komplexeres soziales Gefüge, als es hier angesprochen ist. Das ist natürlich ein theoretisches Konstrukt, das dürfte klar sein. Auch bei Rousseau ist es eher eine theoretische Frage. Ne? Aber auch bei ihm steht es in dem Zusammenhang, wie kommt denn dann überhaupt jemals diese Hirschenjagd zustande, wenn der Nutzen, also die Optimierung des Nutzens, eindeutig daran hängt, dass die Kooperation zustande kommt. Ne? Selbstverständlich. Selbstverständlich. Nochmal, in konkreten sozialen Situationen müssen wir natürlich all das mit einbeziehen. Aber auf Ebene der Organismen vielleicht, wenn sich so grundsätzliche Organismen vorstellen lassen, wie ich es hier angedeutet habe, lässt sich doch die Frage stellen, wie denn, wenn alle solche egoistischen Einzelwesen sind und eben eher auf diesen Outcome hier setzen, so etwas wie Kooperation dann doch zustande kommt. Ne, das gibt ja auch unter Mikroorganismen eine ganze Reihe von Kooperationen, die Leistungen, die im Zuge deren Leistungen zur Verfügung gestellt werden für den jeweils anderen. Der Kollege zeigt auf und alle, die sich melden wollen, bitte aufzeigen Sie. Bitte?
Kann man das auch bei den Grund nehmen, dafür, dass sich Institutionen entwickeln?
Ja, durchaus. Ne? Deswegen Institutionen sind auch nichts anderes als temporäre, wie auch immer lang anhaltende Stabilisierung von solchen Ausgangsbedingungen, die schon natürlich in einer gewissen Art und Weise strukturiert sind. Ne?
Wie gesagt, sie mal gewohnt hat, gemeinen Hirsch zu jagen, wenn ja? Einen Hirsch jagen kann, weil der andere nicht spielt.
Genau.
Vielleicht die Motivation dazu entwickeln, um fahren zu können, wo der, ja, der vielleicht einen Strafe und so weiter.
Mal. Man kann sich da sehr viel vorstellen. Man kann sich vorstellen, dass der die Macht hat, aufgrund, weiß nicht, Körperkraft oder sonstigen, die anderen zu verpflichten, ja, keinen Hasen zu jagen, sondern bei der Sache zu bleiben. Das würde den Herrscher oder den König ansprechen, den der Kollege da markiert hat. Auf der anderen Seite kann man sich auch vorstellen, dass der, weiß nicht, dieses Problem erklärt und sagt, hey, schaut mal, der Hirsch schmeckt viel besser als der Hase, wir könnten doch einen Hirschen ja jagen, wenn wir alle beisammen bleiben, nicht? Und miteinander. Und wenn die das alle einsehen und sagen, ja, also eigentlich Hirsch, Hirschragout und so, ne? Dann hätten wir, naja, das betrifft jetzt diese Ebene der sozialen Wesen, die kommunizieren können und sich diesbezüglich austauschen können und sozusagen eine Absprache treffen können.
Aber hier ist auch eben der Organismen, ja, Kooperationen, wo ihnen
nicht
so nutzen sind.
Wo?
Also kooperieren die nicht nur, wenn alle.
Es gibt unzählige, sehr interessant, ja.
Ja.
Die nichts nutzen, ja. 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 Durchaus. Es gibt also bis hin zum Aufopfern für den jeweils anderen.
Aber das hat ja dann einen Sinn für alles, für das ganze System, in dem sie leben.
Das ist der Punkt, wenn man es nicht sozusagen isoliert betrachtet. Isoliert betrachtet, also diese berühmte Harakiri oder auch, was nicht, Selbstmordattentäter und vieles mehr, nicht, fragt man sich sofort, na bitte, ist der verrückt, der opfert sein Dasein für. Ne? Aber sozial betrachtet, also für Gesellschaft betrachtet, hat es offensichtlich einen Nutzen. Ne? Und dann mal schnell hinreichend großen Nutzen, um eben das Ganze zu etablieren. Ja. Ja, ja. Aber da steckt natürlich jetzt diese Frage dahinter, wie sind sie zu diesen kooperativen Organismen geworden? Wir können natürlich annehmen, der liebe Gott hat die Bienen so geschaffen und gesagt, ihr müsst gefälligst zusammenarbeiten. Wir können aber eben auch annehmen, wissenschaftlich annehmen, dass Evolutionsprozesse dahinter stecken, im Zuge deren es sich dann doch irgendwie als sinnvoll erwiesen hat, zu kooperieren. Nicht? Evolutionär sinnvoll erwiesen hat. Bitte, vielleicht jetzt noch weiter zu diesem theoretischen Beispiel, um das auf den Punkt zu bringen und um Ihnen dann auch noch diese Simulation zu zeigen. Die Sache hat eine interessante Nachgeschichte. Nach Formulierung dieses Gefangenendilemmas war es sehr schnell möglich, solche computergenerierten Programmchen miteinander zu konfrontieren, und ein gewisser Robert Axelrod hat zu einem Contest aufgerufen. Ich weiß nicht, ob Sie vielleicht die Zeitschrift Scientific American kennen, oder, ich weiß nicht, wie heißt es auf Deutsch, gibt es das auch? Wissen? wie heißt? Wie auch immer, es gibt also ein bisschen populärwissenschaftliche Zeitschrift, die sich auf Englisch Scientific American nennt und auf Deutsch auch übersetzt wird. Und in den 70er Jahren ist die gleichsam recht populär gewesen, vielleicht auch heute noch, das weiß ich nicht so genau. Und in dieser Zeitschrift hat dieser Axelrod zu einem Contest, zu einem Wettkampf aufgerufen, sämtliche mit Computertechnologie betrauten Forscherinnen und Forscher wurden gebeten, kleine virusartige Programmchen einzuschicken, also einfach Algorithmen, Computeralgorithmen einzuschicken, die nichts anderes tun, als dieses Gefangenendilemma gegeneinander zu spielen und dazu unterschiedliche Strategien verwenden. Was bedeutet Strategien? Strategien bedeutet nichts anderes, als dass angenommen wird, dass diese Situation wiederholbar ist. Bitte, im Hinblick auf das Beispiel selbst lässt sich ein bisschen schwer vorstellen, dass die nach 10 Jahren, nachdem der hier im Gefängnis gesessen ist, wieder aufeinandertreffen und wieder von der Polizei in diese seltsame Situation gebracht werden, dass sie den jeweils anderen verpfeifen müssen. Das ist ein bisschen eine unwahrscheinliche Sache, aber rein spieltheoretisch und insbesondere dann, wenn es am Computer simuliert wird, kann man sich sowas schon vorstellen. Und diese spieltheoretischen Agenten, diese computerprogrammierten Agenten, wurden ganz einfach wiederholt aufeinander losgelassen und es wurde ihnen die Möglichkeit einberäumt, auf Entscheidungen der jeweiligen Akteure, die in der jeweils vorhergehenden Konfrontation Wirkung gehabt haben, zu reagieren. Das heißt, wenn der in der Konfrontation 1 betrogen hat, der jeweils andere, dann werde ich in der nachfolgenden Konfrontation ebenfalls betrügen. Wenn der mich nicht betrogen hat, dann werde ich zum Beispiel kooperieren. Das wäre eine solche Strategie, die Tit for Tat genannt wurde. Also wie du mir, so ich dir. Wenn du mich betrogen hast, betrüge ich dich ebenfalls in der nächsten Generation. Wenn du mich nicht betrogen hast, werde ich dich auch nicht betrügen. Zum Beispiel. Aber es lassen sich natürlich eine ganze Reihe von Strategien vorstellen. Sie können auch sagen, ich weiß nicht, ich schaue mir das jede zweite oder jede dritte Konfrontation an. Wenn ich in den letzten 3 Konfrontationen mehrheitlich betrogen wurde, dann werde ich jetzt auch betrügen. Und wenn ich mehrheitlich nicht betrogen wurde, dann werde ich jetzt auch kooperieren. Ne? Und Ähnliches. Lassen sich eine ganze Reihe von solchen Strategien vorstellen. Und am Computer recht leicht programmieren. Und er hat es einfach durchspielen lassen und welche Strategie hat gewonnen? Ich habe es bereits angedeutet. Na, eben nicht, das ist das Interessante. Ne? Nein, auch nicht, sondern.
So etwas Ähnliches wie das Tit for Tat mit Vergiftnis.
Ja, okay. Also, der Kollege kennt die Sache schon etwas genauer, nicht? Aber im Prinzip kann man sagen, Tit for Tat war eine sehr fähige Strategie. Wie du mir, so ich dir, hat sich die Sache als durchaus durchsetzungsfähig erwiesen und das wurden doch sehr viele solche Strategien gegeneinander spielen gelassen in allen Konstellationen, so recht sagen wir mal, differenziert ausgetüftelten Turniersettings, die dann letztendlich eben eine bestimmte Strategie sich durchsetzen haben lassen. Bitte. Habe ich das? Das glaube ich nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, worauf Sie anspielen.
Ja, also haben Sie von Algorithmus erzählt, die sich in den ersten 20 Runden untereinander erkennen.
Ach so, ja. Ja, okay. Das weiß nicht, ob Master Slave, ja, kann man so nennen, natürlich. Also es wurde dann auch versucht, nicht nur einzelne Programme, ich meine, zunächst einmal wurden die Forscherinnen und Forscher gebeten, jeder nur ein Programm einzusenden. Nicht? Und es haben aber dann sich auch die Forscherinnen zusammengetan und haben gesagt, hör zu, wir entwickeln auch Programme, die untereinander kooperieren, ohne das dem Versuchsleiter gleich mitzuteilen. Und die haben Programme eingeschickt, wo gleichsam Informationen, die aus Konfrontationen gezogen wurden, weitergegeben wurden, um irgendeinem anderen Programm mitzuteilen, du pass auf, dieser Akteur, der hat sich bei bisherigen Versuchen so und so verhalten, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er weiterhin betrügen wird oder weiterhin kooperieren wird, stell dich schon mal drauf ein. Nicht? Also die haben sich sozusagen Informationen zur Verfügung gestellt. Nicht? Und diesbezüglich kann man sich vorstellen, dass einer ein solches Programm ausgewählt wird, das letztendlich dann als Sieger ausgewählt wird und alle anderen, die da in der Kooperative tätig sind, dem zuarbeiten. Ja? Das hat sie auch als besonders. Ja, ja, das sind, also computertechnisch ist das jetzt keine große Hexerei, das sind alles nicht so aufregend große Programme, die da notwendig sind. Es gibt unzählige übrigens im Internet, können Sie sich herunterladen und selbst damit herumspielen. Es gibt, und das, auf das will ich Sie noch aufmerksam machen, auch auf meiner Seite ein diesbezügliches Programm. Vorerst noch die weitere Geschichte. Es hat sich im Zuge dieser Filmversuche als sinnvoll erwiesen, eben Erfahrungen in dieses Spiel einbringen zu lassen oder von diesen Akteuren Erfahrungen sammeln zu lassen und diese Erfahrungen als Zusatzinformation zu verwenden, um die Handlungen dieser Akteure zu orientieren. Das heißt, wenn jemand auf einen Betrüger gestoßen ist und das bereits zum fünften Mal, dann hat er damit die Erfahrung verbunden, dass das eher ein Betrüger ist und dass es sich in dem Zusammenhang sinnvoll erweisen wird, ebenfalls zu betrügen. Wenn jemand schon fünfmal mit einem Kooperator konfrontiert war, dann wird sich selbstverständlich wesentlich sinnvoller erweisen, diesen Ausgang hier zu suchen. Dann wird der selbstverständlich auch eher kooperieren. Diese Erfahrungen, die sich im Zuge der Wiederholung dieses Spiels ansammeln, haben so etwas wie eine Zusatzinformation zur Verfügung gestellt, die einfach den Möglichkeitsraum, nämlich das oder das zu wählen, entsprechend voreingeschränkt haben. Nicht völlig eingeschränkt haben oder kaum jemals völlig eingeschränkt haben, sondern zumindest eine der beiden Optionen wahrscheinlicher gemacht haben. Diese Zusatzinformationen haben dazu geführt, dass zukünftige Aktionen eine gewisse Wahrscheinlichkeit angenommen haben und sich im Hinblick auf die Wahrscheinlichkeit der jeweils anderen Option grundlegend unterschieden haben. Die haben Unterschiede gemacht. Das haben wir schon mal gehabt im Hinblick auf diese Polya-Urne. Sie erinnern sich, wo eine ursprüngliche Gleichaufteilung von Wahrscheinlichkeiten plötzlich kippt in die eine oder andere Richtung. Das heißt, ist ganz interessant übrigens, Axelrod hat diese Zusatzerfahrungen Schatten der Zukunft genannt. Die Zukunft, nämlich die erwartete Handlung des jeweiligen Gegenübers, wirft einen Schatten, der meine aktuellen Handlungen orientiert. Ich sage, bitte lassen Sie sich auch mal auf der Zunge zergehen, was das heißt. Wir alle operieren beständig mit Erwartungen. Und im Schatten dieser Erwartungen treffen wir unsere aktuellen Entscheidungen. Das heißt, wir sind zukunftsorientierte Wesen, die mit Antizipation handeln. Immer ist auf der Alltagsebene etwas Triviales, aber evolutionstheoretisch ist es gar nicht so ohne, wenn man sich das mal vor Augen hält. Es kommt gerade dadurch, das führt jetzt ein bisschen über den Rahmen der Lehrveranstaltung hinaus, aber das ist durchaus ein interessanter Aspekt, es kommt gerade dadurch so etwas wie Zeit ins Spiel, auf einer sehr simplen Ebene. Also Sie wissen, nach Kant können wir nicht anders als im Rahmen von Raum und Zeit denken und erkennen und handeln. Diese Kategorie von Raum und Zeit führt sich unter Umständen auf solche sehr basalen